Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. In der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern München wieder in den Fokus gerückt nach der 1:5 Niederlage in Frankfurt. Was ist beim Rekordmeister los? Das besprechen wir hier. In der Formel 1 kann es heute einen neuen Weltmeister geben, Lewis Hamilton. Auch darüber werden wir sprechen, ebenso wie die Sinnhaftigkeit der neu vorgestellten Regeländerungen in der Rennserie. Budgetgrenze für Teams, Vereinheitlichung der Boliden, das sind nur zwei Stichworte. Eishockey war bisher nicht gerade bekannt für die Gleichstellung des Frauensports. Doch in dieser Sportart tut sich was. Unser Autor hat sich umgehört. Und angeblich sind auch einige Sportvermarkter jetzt angefixt, was neue Geldquellen im Frauensport angeht. Auch darüber werden wir berichten. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga steht es zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 1:1. Erst traf Daniel Bayer für Augsburg, dann gab es ein Eigentor von Lichtsteiner. Schalkes Innenverteidiger Salif Sané musste schon in der 5. Minute wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Schon am Nachmittag duellierten sich Teams zweier Städte, die sich auch außerhalb des Fußballs als Konkurrenten sehen, Köln und Düsseldorf. Und beide Erstligateams aus diesen Rheinmetropolen kämpfen in der Abstiegszone um Punkte. Heute verschärften die Düsseldorfer die Krise der Kölner. Burkhard Hupe.
Zum ersten Mal seit über 35 Jahren hat Fortuna Düsseldorf ein Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln gewonnen. Und am Ergebnis von 2:0 gab es nach 90 umkämpften Minuten keinen ernsthaften Zweifel. Denn Düsseldorf musste im Prinzip nur auf Fehler der Kölner warten und die gab es zuhauf. Vor dem Foulelfmeter, der von Hennings sicher verwandelt wurde, und auch vor dem zweiten Düsseldorfer Treffer durch Tommy, als die Kölner bei einem eigenen Eckball ohne Absicherung an der Mittellinie spielten. Für Kölns Trainer Achim Beierlorzer haben nun kurz vor Beginn der Karnevalssaison endgültig sehr schwere Zeiten begonnen, während die Fortuna wieder Anschluss ans Tabellenmittelfeld gefunden hat.
Und das freut natürlich auch Düsseldorfs Torschützen Erik Tommy.
Vielleicht war nicht alles super gut, aber die Einstellung hat gepasst. Die Mentalität war da, das ist genau das, was uns auszeichnet. Wir haben von Beginn an, glaube ich, gut dagegen gehalten, machen das 1:0 in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit zum psychologisch guten Zeitpunkt das 2:0. Und ja, wenn wir dann so uns so präsentieren, dann haben wir es auch verdient, die 3 Punkte hier zu lassen. Mich freut es einfach für die Mannschaft, weil letzte Woche hat das Ganze nicht so gepasst. Wir haben es liegen lassen gegen Paderborn und das wollten wir heute unbedingt wieder gut machen.
Und der Reporter Christian Schulze hat Kölns Trainer Achim Beierlorzer gefragt, ob er glaubt, dass er noch fest im Sattel sitzt.
Klar habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt den 10. Spieltag. Ja. Ich weiß es nicht, aber das Gefühl, wenn Sie nach dem Gefühl sprechen, dann sage ich ja.
Eine ähnliche Diskussion, wie es sie gerade beim FC Bayern München gibt, obwohl der FC Bayern in der Tabelle nach wie vor am anderen Ende steht. Aber um doch mal eine Fußballfloskel zu benutzen, der Baum brennt bei den Münchnern. Spätestens seit gestern Abend, als man in Frankfurt 1:5 unterlag. Der Auftritt gestern passt nicht zu Mir San Mir in München. Das eigentlich öffentliche Training heute wurde zum Nicht-Öffentlichen gemacht. Und wieder wird über den Trainer diskutiert und spekuliert, wie lange Niko Kovac noch im Amt bleibt. Medien wollen wissen, dass Kovac bis zum Dortmund-Spiel am Wochenende Trainer bleibt. Aber ist die Trainerfrage überhaupt die entscheidende? Darüber möchte ich jetzt mit Christopher Ramm sprechen. Er ist Teil des privaten Fanprojekts Mirsan Roth, das sich aus Bayern-Anhängern zusammensetzt. Und er ist Mitherausgeber des gleichnamigen Blogs. Guten Abend, Herr Ramm.
Guten Abend.
Fangen wir mal beim Spiel gestern an. Was hat das über die Misere beim FC Bayern verraten?
Es hat, glaube ich, sehr gut gezeigt nochmal, welche Schwachstellen das aktuelle System hat, dass es eben sehr, sehr fehleranfällig ist, gerade im Umschaltspiel von Offensive hin zur Defensive. Die Konterabsicherung ist nicht vorhanden. Die rote Karte von Jerome Boateng war sozusagen sinnbildlich dafür, gleich in den Anfangsminuten. Dadurch war so der gesamte Spielplan, den sich die Münchner, glaube ich, zurechtgelegt haben, ja, nicht ad absurdum geführt, aber doch torpediert worden und dadurch die Folge, dass Frankfurt mit sehr, sehr viel Druck noch mehr Kontrolle über das Spiel hatte, gerade im Mittelfeld, und die Münchner sich dann phasenweise überhaupt nicht mehr befreien konnten.
Sind die Bayern zu leicht durchschaubar?
Das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt, an den sich jetzt viele stören bei Niko Kovac, dass seine Taktik relativ simpel ist, für die Gegner sehr, sehr leicht ausrechenbar, dass es wenig Adaptionen gibt. und dadurch bedingt natürlich die Gegner einen Vorteil haben, weil sie gerade vorab schon wissen, okay, Niko Kovac wird in seinem typischen 4-2-3-1 spielen. Vielleicht gibt es die ein oder andere personale Rochade noch. Summa summarum ist aber da die Marschrichtung klar und die Gegner können das mittlerweile sehr, sehr gut durchschauen und dann auch bespielen.
Also Sie haben jetzt selbst Niko Kovac aufgeführt. Kapitän Manuel Neuer hat ja nach dem Spiel gestern gesagt, dass etwas ganz Generelles nicht passt gerade, ist aber nicht weiter ins Detail gegangen. Ist es aus Ihrer Sicht ein Zusammenspiel Trainer, Team und die Spielstrategie?
Das würde ich schon sagen. Ich würde vielleicht noch ergänzend hinzufügen, dass natürlich auch die Kaderzusammenstellung nicht in Gänze zu dem passt, was jetzt vielleicht Niko Kovac auch wirklich spielen lassen will. Der Kader ist sehr, sehr spät zusammengestellt worden. Lange Zeit gab es Gerüchte, dass Leroy Sané nach München wechseln soll. Er wurde als Wunschspieler auserkoren, was aber nicht passiert ist aufgrund seiner Verletzung. Und dann wurde aber kein alternativer Flügelspieler geholt, sondern ein zentraler Mittelfeldspieler. Der sollte dann das neue Aushängeschild, das Mirza Mir sein, was Sie so schön beschrieben haben. Und das funktioniert dann halt in Teilen nicht, weil Niko Kovac dann auch seine komplette Formation wieder anpassen musste. Dadurch zu viele Änderungen in dem ja doch sehr, sehr krassen Spielbetrieb, der da herrscht. Alle 2-3 Tage ein Spiel ist das nicht wirklich zu machen. Und dadurch tut sich die Mannschaft, glaube ich, jetzt auch wieder sehr, sehr schwer.
Niko Kovac ist ja aber doch ein Trainer, der es bei einem deutlich weniger hochkarätigen Team wie Eintracht Frankfurt ja schon gezeigt hat, wie man mit Spielwitz und Spielfreude und auch einem Spielplan auftritt. Warum soll er denn nicht der geeignete Trainer sein?
Die Vorteile, die es gab in seiner Frankfurter Zeit, waren sicherlich, dass Frankfurt häufiger auch ohne Ball spielen konnte, dass sie häufiger als Underdog in die Partie gegangen sind. Das muss sich oder ja, hat sich demzufolge natürlich ganz klar geändert bei den Münchnern. Dort wird erwartet, dass mit viel Ballbesitz gespielt wird, dass eine gewisse Dominanz ausgestrahlt wird, dass der Gegner eingeschnürt wird in der eigenen Hälfte, gerade auch in den Heimspielen. Und hier hat Niko Kovac noch kein richtiges Konzept gefunden, um dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden.
Kovac wird ja als Mann von Uli Hoeneß Gnaden bezeichnet. Der ist aber ein scheidender Präsident, wie wir wissen. Als wie stark nehmen Sie denn die Gegner Kovacs im Verein wahr?
Ich glaube schon, dass Karl-Heinz Rummenigge ein deutlicher Kovac-Kritiker ist. Und das wird jetzt eine sehr, sehr spannende Situation, wenn Uli Hoeneß dann Mitte November dann in seinem Amt ausscheidet, wie viel Rückhalt Niko Kovac wirklich noch hat. Uli Hoeneß ist ja auch wieder angetreten nach seiner Haftstrafe. Und ist eigentlich aufgefallen dadurch, dass halt viele Entscheidungen doch eher zögerlich getroffen wurden. Die Ernennung von Niko Kovac zum Trainer ist ja so sinnbildlich dafür, das wird ja mittlerweile auch häufig vergessen, dass eigentlich ja Jupp Heynckes Trainer bleiben sollte. Den hat man sehr, sehr lange bekniet, aber der hat dann seine Rente lieber vorgezogen. Auf der anderen Seite natürlich auch noch Thomas Tuchel, der so ein bisschen umgarnt wurde, was dann aber auch nicht geklappt hatte. Und so kam Kovac mehr so weniger als zweite, dritte Lösung, was glaube ich schon gerade bei Karl-Heinz Rummenigge so das ein oder andere Argwohn ausgelöst hat, zumal er ja auch eher jemand ist, der gerne sich mit Trainern von Welt umgibt.
Sagt Christopher Ramm vom Bayern-Fanblog Mirsan Roth. Herr Ramm, danke für das Interview heute Abend.
Vielen Dank.
In der zweiten Liga gab es heute einen Ausrutscher beim Tabellenspitzenreiter Hamburger SV. Nur ein Unentschieden beim bis dahin tabellenletzten Wiesbaden. Martina Knief.
Das war ein Punkt des Willens und der Kampfkraft für den SVW in Wiesbaden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging der HSV in der 48. Minute durch David Kinsombi in Führung. Wenig später sah Stefan Aigner eine rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Diskussionswürdig. Aber der SVW gab sich auch in Unterzahl gegen den HSV nicht auf. Die Hamburger verwerteten ihre Torchancen nicht und Törles Knöll, kurz zuvor eingewechselt, war zur Stelle und machte in der ersten Minute der Nachspielzeit das vielumjubelte 1:1.
Der HSV, erster der Tabelle, allerdings jetzt punktgleich mit dem zweiten, Arminia Bielefeld. Das Team setzte sich 2:1 gegen Holstein Kiel durch. Stefan Kaußen.
Arminia Bielefeld geht den nächsten wichtigen Schritt, vielleicht ja Richtung Bundesliga. Das Traum-Sturm-Duo hat wieder getroffen. In der ersten Halbzeit Fabian Klos per Elfmeter, sein 8. Saisontor und die Entscheidung dann auf Pass von Klos Andreas Vogelsammer mit seinem 7. Treffer zum 2:1. Zwischendurch der verdiente Ausgleich der Kieler durch Ioha. Aber wer einmal oben steht in der Tabelle, der gewinnt halt so enge Spiele. Bielefeld von 19 13.000 zu Hause. 2:1 gegen Kiel.
Und vor dem Anpfiff bat die Arminia-Fans um Aufräumhilfe. Laut Vereinsführung wurden vor dem Stadion Flyer mit rechter Propaganda abgelegt. Und unter dem Motto Reinigen gegen Rechts kamen über 100 Fans zur Aufräumaktion. Und noch ein Team von da oben in der Tabelle war heute gefragt. Der drittplatzierte VfB Stuttgart siegte 3:1 gegen Dynamo Dresden. Kersten Eichhorn.
Der VfB Stuttgart hat sich zurückgemeldet. Nach 3 Liga-Niederlagen in Serie sorgte das verdiente 3:1 gegen den neuen Tabellenletzten aus Dresden für kollektive Erleichterung. Der VfB war das in allen Belangen bessere Team, führte zur Pause durch die Treffer von Kempf und Askasiba mit 2:0. Nach dem Wechsel aber mussten die VfB-Fans unter den 52.000 nochmal kräftig zittern. Dresden machte durch Konés Foulelfmeter das Anschlusstor und hatte in der Schlussphase sogar die Chance zum 2:2-Ausgleich. Stattdessen aber sorgte VfB-Joker Silas Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem 3:1 für die Entscheidung. Stuttgart ist nach dem Pokalsieg in Hamburg und dem Dreier gegen Dresden wieder auf gutem Weg, wenn auch noch nicht in Galaform.
Und Absteiger Hannover 96 trennte sich nach einer bisher enttäuschend verlaufenden Saison und dem 1:1 am Freitag gegen Sandhausen von Trainer Mirko Slomka. Tabea Kunze.
Eine umfassende Analyse der sportlichen Situation habe zu dieser Entscheidung geführt. Insbesondere 6 Heimspiele ohne einen einzigen Sieg seien unterm Strich einfach zu wenig, so Sportdirektor Jan Schlaudraff. Am Freitag war Hannover zu Hause gegen Sandhausen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In der Tabelle steht der Club auf einem enttäuschenden 13. Platz. Slomka konnte die an ihn gerichteten Erwartungen in seiner zweiten Amtszeit in Hannover nie erfüllen. Schlaudraff werde nun zeitnah Gespräche mit Nachfolgekandidaten führen. Es gehe darum, eine stabile Saison zu spielen und den Anschluss nach oben nicht komplett zu verlieren. Als mögliche Kandidaten für den Trainerjob in Hannover sind Markus Anfang oder Kenan Kocak im Gespräch.
Inzwischen steht es 2:1 für den FC Augsburg gegen Schalke 04. Gerade eben haben die Augsburger einen Elfmetertreffer erzielt. Die deutschen Beachvolleyballmeisterinnen Carla Borger und Julia Sude haben das World Tour Turnier in China gewonnen. Damit haben sie einen wichtigen Schritt Richtung Olympische Spiele in Tokio gemacht. Beachvolleyball ist eine der wenigen Teamsportarten, in denen die Gleichstellung von Frauen schon vergleichsweise gut läuft. Aber in vielen Disziplinen erfahren Frauen häufig noch strukturelle Benachteiligungen. Von gleicher Arbeit, gleicher Lohn sind sie wegen Sponsorenknappheit oder mangelnder Förderung der Verbände noch weit weg. Doch es tut sich was, gerade in einer Sportart, die nicht gerade als typischer Frauensport gilt, dem Eishockey. Christian Hammer erzählt diese Geschichte.
Frauen und Eishockey, das ist lange kein Gegensatz mehr, ein Selbstläufer aber auch nicht. Denn obwohl immer mehr Frauen gerne Eishockey spielen würden, der Fokus der Vereine liegt oft nur auf den Männerteams. Und schon die haben mit der Übermacht des Fußballs in Deutschland zu kämpfen. Für Frauenteams bleibt da manchmal kein Platz.
Wir haben leider nicht genügend Eiszeit für eine zusätzliche Mannschaft. Unsere Kapazitäten mit nur einer Eisfläche, auf der Profis, Nachwuchsmannschaften, Hobbyteams und Eiskunstläuferinnen trainieren und spielen, sind bereits jetzt restlos ausgeschöpft.
Soweit die Antwort des EHC Wolfsburg auf eine Deutschlandfunk-Anfrage, ob die Vereine in der deutschen Eishockeyliga der Männer auch Frauenteams stellen. Die Wolfsburger haben also kein Frauenteam und können dies nach eigener Aussage nicht ändern, trotz der Nachfrage und des Interesses am Eishockey von Frauen und Mädchen. Rund die Hälfte der 14 Vereine hat auf die DLF-Anfrage geantwortet. Frauen-Eishockey sei noch immer in einer
kaum wahrnehmbaren Nische, da es keine überparteiliche Konzeption oder Koalition gibt. Frauenvereine oder Teams sind zu sehr im Überlebenskampf.
So die Kölner Haie, die selbst 3 Frauenteams haben und fördern. Ändern kann sich das nur, wenn sich die Einstellung gegenüber Frauen im Sport wandelt, meint die langjährige Eishockey-Nationalspielerin Sophie Kratzer.
Ich denke, das fängt an einem ganz elementaren Gefühl an, und zwar den Sport, den Frauen betreiben, ernst zu nehmen. Das bedeutet, Frauen da zu entlasten, wo es im Männersport schon ganz selbstverständlich ist.
Zum Beispiel sollten die Vereine den Spielerinnen dabei helfen, wenn die mit ihren Arbeitgebern über Trainingszeiten und Reisen zum Spiel sprechen müssen. Denn im Frauen-Eishockey gibt es keine Profis. Sprich, Frauen können nicht von ihrem Sport leben und gehen einem Beruf nach. Außerdem müsse sich das Image von Frauen im Eishockey wandeln. Eishockey ist in den Augen vieler ein Sport der harten Kerle. Schnell, dynamisch, Männersache. Sophie Kratzer schlägt vor,
grundsätzlich das umzudrehen. Nur weil Frauen Eishockey spielen, heißt es nicht, dass es schwach ist, sondern eben das als Stärke zu transportieren und junge Spielerinnen da aufzunehmen, dass sie mit einem Selbstverständnis aufwachsen können, dass Eishockey ein Sport ist, der für Frauen genauso normal zu praktizieren ist wie für Männer.
Weil das eben nicht der Fall ist, fordert die aktuelle Kapitänin der Eishockey-Nationalmannschaft Julia Zorn, Frauen-Eishockey besser zu fördern. Damit ecke sie manchmal im Sinne des Sports an. Bei Funktionären herrsche oft Unverständnis und kein Problembewusstsein. Laut der Angreiferin, die beim ESC Planegnai München spielt, heißt das, das richtige Maß zu finden.
Ich glaube, dass wir Frauen generell halt immer noch in Anführungsstrichen in vielen Bereichen einfach zu brav sind, zu wenig fordern, zu wenig das einfordern, was uns vielleicht einfach auch zustehen würde, aus Angst, dass man dann vielleicht im Endeffekt noch weniger bekommt, wie man eh schon hat. Deswegen glaube ich, ist das oft eine ganz schmale Gratwanderung.
Denn selbst wenn die Frauen keine Profis sind, eigene Frauenteams kosten natürlich Geld. Die Kölner Haie geben für ihre 3 Frauenteams zum Beispiel ca. 50.000 Euro pro Saison aus. Sollte ein Team in die höchste Frauenspielklasse aufsteigen, müsste sich der Etat sogar auf 100.000 Euro erhöhen. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Clubs die Frauen- und Mädchenteams vom Männerprofisport ausgegliedert oder als eigene Sparte organisiert. Dabei wäre ein engerer Austausch hilfreich, meint Julia Zorn.
Man sieht einfach, dass dann auch die Sponsorensuche und die Eiszeitenstruktur deutlich leichter fällt, ohne dass dem Verein Zacken aus der Krone bricht. Im Gegenteil, sondern dass es gute Werbung ist für die Vereine.
Immerhin, einige Vereine planen mehr Möglichkeiten für Frauenteams zu schaffen. Die Haie wollen ihre 3 Frauenteams weiterentwickeln und Red Bull München baut ein neues Eishockeyzentrum und will damit die Voraussetzungen für den Eishockeysport signifikant verbessern. Man sei zuversichtlich, dass davon auch das Mädchen- und Frauen-Eishockey profitieren werde.
Es geht auch ums Geld bei der Gleichberechtigung. Der Frauensport galt bisher als das Sorgenkind der medialen und kommerziellen Vermarktung. Nach der Frauenfußball-Weltmeisterschaft mit ihren sehr guten Quoten herrscht Aufbruchsstimmung. Das hat unser Autor Heinz-Peter Kreuzer herausgefunden. Nicht nur für den Fußball registrierten die Experten bei der Sportrechte- und Technologiemesse Sportel in Monaco ein erhöhtes Interesse. Auch für die anderen Sportarten soll es besser werden.
Bisher in den meisten Ländern eher in der Nische, bekommt der Frauensport in jüngster Zeit mehr und mehr Aufmerksamkeit. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens Nielsen Sports interessieren sich inzwischen 2/3 der Bevölkerung für mindestens einen Frauensport. Branchenexperten gehen davon aus, dass sich das auch auf Sponsoring-Deals auswirken wird. Ein Wachstum zwischen 30% und 40% sei möglich, so Nielsen Europachef Marco Nazzari.
Er wird wachsen, je interessanter er für die Wirtschaft und die Medien wird. Und mit steigender TV-Berichterstattung und wachsenden kommerziellen Einnahmen wird der Frauensport weiter wachsen.
Mehr Marken werden den Frauensport unterstützen,
ergänzt der Chef der Sportrechte- und Technologiemesse Sportel, Laurent Pion.
So this way, it will be an obligation.
Deshalb wird es eine Verpflichtung sein, dass Frauen mehr Geld verdienen. Weil, wenn man die Zuschauerquoten betrachtet, war die Frauen-WM ein Erfolg. Viele Marken wollen sich in den Frauensport einbringen. Ich bin sicher, dass die Einnahmen für die Sportlerinnen steigen werden.
Bislang gelingt eine gleichberechtigte Vermarktung vor allem in einer Sportart, was auch mit der Historie zu tun hat.
Tennis hat eine starke Geschichte in Sachen Geschlechtergleichheit. Das hat viel mit dem Preisgeld zu tun,
erinnert Émilie Montanet vom französischen Tennisverband.
1973 wurde bei den US Open das Preisgeld für Männer und Frauen angeglichen. Dann folgten die Australian Open, Roland Garros und Wimbledon. Und heute sind 8 der 10 bestverdienenden Sportlerinnen Tennisspielerinnen.
Davon sind die Fußballerinnen noch weit entfernt. Aber die Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Frankreich hat mit ihrem medialen Erfolg den Weltverband wachgerüttelt. 1,12 Milliarden Zuschauer haben die WM auf allen Plattformen verfolgt. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat daher angekündigt, in den kommenden 4 Jahren 1 Milliarde US-Dollar in den Frauenfußball zu investieren. Und auch private Unternehmen glauben an den Durchbruch. So soll im ersten Quartal 2020 ein neuer Streaming-Dienst entstehen, speziell für Frauenfußball. Die ersten Ligen sollen schon unterschrieben haben. Bisher gibt es nur eine Streaming-Plattform, die Frauensport stark berücksichtigt, der Olympic Channel. Generalmanager Mark Parkman.
Wir haben in den vergangenen 3 Jahren 19.000 Beiträge produziert und davon basieren 58% auf Frauensport. Weiter haben wir festgestellt, dass 56% unserer sozialen Posts von Frauen kommen. Wir suchen nach den besten Geschichten und einige der besten Stories handeln von Sportlerinnen.
Ähnliches will auch die Europäische Rundfunkunion schaffen. Die EBU hat eine Initiative gegründet, die den Frauensport fördern will. Bei mehr als der Hälfte der Sportereignisse seien Frauen beteiligt, berichtet werde aber nur über wenige.
Wir fokussieren uns auf den Bildschirm. Aber nicht nur das Programm soll nach Geschlechtern ausbalanciert werden, sondern es sollen auch mehr Frauen als Experten, Reporter und Moderatoren eingesetzt werden.
Kündigt Elsa Arabi von der EBU an. Weil die Präsenz im Fernsehen von enormer Wichtigkeit ist, hat die EBU eine Streaming-Plattform an den Start gebracht. Hier werden auch alle Sportereignisse gezeigt, die im linearen Programm bei keinem EBU-Mitglied übertragen werden. Das soll auch die Vermarktungsmöglichkeiten verbessern. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage.
Eine höhere Nachfrage nach Frauensport wird die Rechtepreise steigen lassen. Aber niemand will ein Recht für etwas erwerben, was niemand schaut. Wir alle wollen großartigen Content und der Frauensport liefert ihn. Jetzt liegt es an uns, diesen zu verwerten.
In der Branche herrscht jetzt große Zuversicht, dass sich der Frauensport positiv entwickelt. Für eine stärkere mediale Präsenz und die daraus resultierende Vermarktung wird in Zukunft gesorgt. Offen ist jedoch, ob die Akzeptanz so groß ist wie prognostiziert.
Das war ein Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer, der auch online für Sie bereitsteht. Vergangene Woche hat es noch nicht geklappt für Lewis Hamilton. Heute Abend beim Großen Preis der USA in Texas hat er abermals die Chance, vorzeitig Formel-1-Weltmeister zu werden. Jens Gideon schaut auf das Rennen voraus.
Ein 8. Platz und die damit verbundenen 4 Punkte reichen dem 34-Jährigen, um seinen 6. WM-Titel schon in Austin perfekt zu machen. Weil der Mercedes-Pilot eine Woche nach seinem Sieg in Mexiko auch in den USA wieder zum Favoritenkreis gehört, kann wohl nur ein Ausfall die Titelfeier noch einmal aufschieben. Die besten Chancen auf den Rennsieg in Texas haben aber Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Sebastian Vettel im Ferrari auf den Startpositionen 1 und 2. Lewis Hamilton geht nur von Startplatz 5 aus ins Rennen. Los geht's in Austin heute Abend um 7:50 deutscher Zeit.
Und das gibt uns noch ein wenig Zeit, um vor dem Start mit Arno Hecker zu sprechen, dem Motorsportexperten und Sportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der in Texas vor Ort ist. Guten Abend nach Austin.
Guten Abend nach Köln.
Herr Hecker, Hamilton kann den 6. Titel holen. Mehr hat nur Michael Schumacher. Das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst. Was macht ihn denn zu einem derartigen Ausnahmefahrer?
Naja, ich würde sagen, vor allen Dingen die Konstanz jetzt. Seit 2007 fährt er in der Formel 1 und abgesehen von einer Schwächephase, die aber mit dem Auto bei McLaren zusammenhing, ist er quasi immer vorne mitgefahren. Und die Frage stellt sich also, warum ist er so konstant? Weil er natürlich diesen Grundspeed hat, wie man in der Fachsprache sagt, eine unglaubliche Aggressivität, eine Fahrzeugkontrolle, die sicherlich außergewöhnlich ist. Aber es kommt eben noch was anderes dazu. Das ist der Unterschied zwischen Siegfahrern und Champions, das ist eine Anpassungsfähigkeit. Also er ist tatsächlich in der Lage, das hat man übrigens beim letzten Rennen in Mexiko gesehen, sofort zu verstehen, was er machen muss, um zum Beispiel Reifen zu schonen. Er ist in der Lage, sozusagen die Rennentwicklung zu sehen aus dem Cockpit, egal was um ihn herum los ist. Und das macht den großen Unterschied aus. Und das ist der wesentliche Grund, warum er heute wahrscheinlich zum 6. Mal Weltmeister wird.
Hamilton will ja auch ein Pionier einer neuen Formel-1-Ära werden ab 2021. Das hat er diese Woche angekündigt, als neue Regeln für die Zukunft vorgestellt wurden. Dass er nach 2020 weitermacht, kann aber für ihn auch bedeuten, dass er mehr Rennen fahren muss. Steckt hinter den Plänen der Macher schlicht das Lechzen nach mehr Vermarktungsfläche und mehr Geld?
Ja, ganz sicher. Also das ist die Idee von Liberty Media, die ja eben teilweise die Regeln auch mitbestimmen. Die wollen ganz sicherlich mehr Einkünfte generieren, weil sie an der Formel 1 verdienen wollen. Ob das schon die Idee jetzt auch von Hamilton gewesen ist, deshalb weiterzufahren, das weiß ich nicht. Das war übrigens eine neue Information, das wusste man nicht. Sein Vertrag läuft aus im nächsten Jahr. Man hätte ja auch denken können, naja, vielleicht holt der Schumacher ein mit dem 7. Titel und dann ist gut. Aber nein, er will übrigens auch so wie heute Seite. Nicht? Er will von hinten kommen und siegen und er will natürlich auch Schumacher überholen. Und die Idee dann zu sagen, ich möchte gern der Pionier sein, könnte auch damit zusammenhängen. Und jetzt kommt die Parallele zur Media Liberty. Könnte damit zusammenhängen, dass es im nächsten Jahr eine gewaltige Gehaltsaufstockung für Fahrer geben wird. Also er wird sicherlich auch die Chance nutzen, um noch etwas mehr zu verdienen.
Ich hoffe, das war jetzt keine wichtige Durchsage da im Hintergrund für Sie. Man fragt sich ja, gibt es eigentlich das Wachstumspotenzial für die Formel 1 in der heutigen Zeit?
Ja, das frage ich mich allerdings auch. Und wir sehen ja, das Wachstumspotenzial besteht angeblich darin, eben die Zahl der Rennen zu vergrößern von jetzt 21 auf 25. Aber es gibt natürlich tatsächlich den digitalen Markt. Und da war die Formel 1 bis vor 2-3 Jahren total verwaist. Als Bernie Ecclestone am vergangenen Montag 89 geworden die Formel 1 führte, spielten die sozialen Medien überhaupt keine Rolle. Das hat sich komplett geändert. Die Formel 1 ist auf Netflix präsent. Überall wird versucht, über die sozialen Kanäle die Formel 1 ins Bild zu bringen, und tatsächlich, jedenfalls sagt uns das der Vermarkter, ist die Akzeptanz sehr hoch, und die Formel 1 hat auf diesem Gebiet eben Zuschauer gewonnen. Ob das schon bedeutet, dass mehr Geld in die Kasse fließt, weiß ich nicht, aber eine Verjüngung des Publikums ist offensichtlich damit verbunden, und das ist immer eine Aussicht letztendlich dann auch auf zahlende Kunden irgendwann mal.
Es soll ja eine Budgetgrenze von 175 Millionen US-Dollar geben. Wie wirksam kann die denn sein, wenn Fahrergehälter und Reisekosten nicht mitgerechnet sind?
Ja, das ist die große Frage. Also wenn man von oben drauf schaut, muss man sagen, okay, Mercedes oder Red Bull, Ferrari geben jetzt, ich sag mal geschätzt, ganz genau weiß ich es nicht, 350 Millionen Dollar im Jahr aus, dann wird es also eine Reduzierung um vielleicht fast die Hälfte sein. Gehen wir mit den Fahrergehältern und andere Dinge, die nicht in dem Budget Cup drin sind, wieder rein, dann kommen wir vielleicht auf 250. Aber was bedeutet das letztendlich? Eigentlich nur um eine Kostenersparnis, auch übrigens Entlassung von Leuten bei den Top-Teams, aber eigentlich will man ja die Formel 1 komprimieren, in dem Sinne, dass man die Klassen ein bisschen auflöst, und die meisten Teams sind überhaupt nicht mehr in der Lage, überhaupt 175 Millionen Dollar zusammenzubekommen. Also da erwarte ich stufenweise eine Reduzierung auf 150, vielleicht noch drunter. Das hatte man versucht von Seiten der FIA und auch des Vermarkters, aber die großen Teams haben sich darauf nicht eingelassen.
Um die Kosten zu senken, soll es ja auch vereinheitlichte Teile für die Autos geben. Nimmt man damit den Reiz für die Technikfans nicht raus?
Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Es geht da um Einheitsteile wie Internas der Bremsen, Dinge, die man sozusagen von außen gar nicht sehen kann. Ich glaube, Lenksäulen sind auch dabei. Es gibt da eine ganze Liste von, aber es sind eigentlich alle so Dinge, die eigentlich so geheimniskrämerisch von den Teams unter der Haube gehalten werden. Also ich weiß gar nicht, ob ein Technikfan da so Einsicht bekommt. Es gibt die großen Dinge, die vielleicht interessant sind die Hybridmotoren, die auch so eine Art Vorreiter Rolle spielen sollen, wenn es um die Frage geht, wie man eigentlich jetzt auf eine Klimadiskussion eben eingeht. Das ist auch für Technikfreak interessant, aber ansonsten halte ich diese Reduzierung und auf einen gewissen Teil von Einheitsteilen für sehr sinnvoll.
Vielen Dank für diese Einschätzung zur Formel 1 an Anno Hecker nach Austin. 2:2 steht es inzwischen im Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Schalke hat den Ausgleich erzielt und der Torschütze war Ozan Kabak. In der NBA wird seit einigen Tagen wieder Basketball gespielt. Gute 1,5 Wochen ist die neue Saison jetzt alt. Eine der Überraschungsgeschichten in der vergangenen Saison haben die Milwaukee Bucks geschrieben, auch weil das Team einen der Superstars der Liga in seinen Reihen hat. Wie nachhaltig ist der Erfolg der Bucks? Kann das Team an die vergangene Saison anknüpfen? Felix Wessel hat zu Beginn der Saison Antworten in Milwaukee gesucht.
Er ist die unbestrittene Führungsfigur der Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. Der 24-Jährige hatte seinen Verein in der vergangenen Saison ins Finale der Eastern Conference geführt und die Liga kürte ihn zum wertvollsten Spieler. Und auch in dieser Spielzeit möchte er viel erreichen.
Es war ein einmaliger Traum, eine unglaubliche Reise. Deshalb arbeiten wir weiter hart und versuchen, noch einen Schritt weiter zu gehen.
So der griechische Nationalspieler zum Saisonstart vor Journalisten. Doch in dieser Saison ist der Greek Freak, oder Giannis, wie ihn die meisten in Milwaukee einfach nur nennen, nicht der einzige Antetokounmpo im Team der Bucks. Sein älterer Bruder Thanasis gehört ebenfalls zur Mannschaft.
Es ist ein unglaubliches Gefühl, einfach hier mit meiner Familie zu sein, weißt du. Ich habe das sehr vermisst, weil wir in unterschiedlichen Ländern gespielt haben. Das fühlt sich sehr gut an.
Sagt Thanasis Antetokounmpo dem Deutschlandfunk. Die beiden Brüder waren in ärmlichen Verhältnissen in Griechenland aufgewachsen, als Kinder illegaler Einwanderer aus Nigeria. Sein Ziel für diese Saison, sagt Thanasis, jeden Tag etwas besser werden und sich behaupten. Doch ob er tatsächlich zum festen Bestandteil des Teams wird, wie sein jüngerer Bruder, ist für Matt Velasquez noch lange nicht ausgemacht. Der Journalist schreibt für die Zeitung Milwaukee Journal Sentinel über den Verein. Sportlich mehr Sinn macht für ihn der Neuzugang Robin Lopez, der in dieser Saison mit Brook Lopez das zweite Bruderpaar im Verein bildet. Insgesamt habe Milwaukee beim Kader aber auf Kontinuität gesetzt, sagt Journalist Velasquez. Und das sei eine gute Sache.
Dieses Team wird keine Mühe haben, die Playoffs zu erreichen oder Spiele zu gewinnen. Sie werden ein sehr gutes Team sein. Deshalb ist ihr Ziel, nicht nur wie im letzten Jahr das Finale der Eastern Conference zu erreichen. Sie wollen sich im NBA-Finale messen und hoffen, es zu gewinnen.
Das wünschen sich natürlich auch die Fans in Milwaukee.
Zum Saisonauftakt ist alles möglich, denke ich.
Ich denke, dass wir es dieses Jahr ins Finale schaffen. Letztes Mal hat uns nur noch hungriger gemacht, aber dieses Jahr klappt es ganz sicher.
Ich erwarte Großes. Hoffentlich holen wir das Ding nach Hause. Das ist der Plan.
Diese Begeisterung in Milwaukee ist verhältnismäßig neu. Dustin Garcia ist Marketingchef des NBA-Clubs und seit 7 Jahren dort tätig. Er erinnert sich noch an ganz andere Zeiten.
Wenn man durch die Stadt lief, sah man kaum Leute mit Bucks-Fanartikeln. Wir hatten sogar mal ein Programm, bei dem Mitarbeiter Getränkegutscheine verteilt haben, wenn sie jemanden mit Bucks-Merchandise gesehen haben. Um das zu belohnen, war es das so selten zu sehen gab.
Mittlerweile gehöre man bei Fanartikeln zu den Top-5-Clubs der Liga und habe auch eine Rekordzahl an Saisontickets verkauft. Doch kann diese Begeisterung anhalten? Insgesamt ist die Konkurrenz durch andere Teams in der NBA in dieser Saison stark, sagt Liga-Experte und Journalist Matt Velasquez.
Es gibt eine Ausgewogenheit, eine Balance und man könnte gut und gerne für ein halbes Dutzend Mannschaften argumentieren, die dieses Jahr den Titel gewinnen könnten. Es fühlt sich sehr offen an.
Und gerade in den ersten Spielen der Saison lief vieles noch nicht reibungslos bei den Bucks. Gegen Boston unterlag das Team nach einem 19-Punkte-Vorsprung. Die Heimpremiere gegen Miami hatte Milwaukee sogar nach einer 21-Punkte-Führung noch in der Verlängerung verloren. Giannis Antetokounmpo sah deshalb auch noch Verbesserungspotenzial.
Wir können so etwas nicht zulassen. Gute Teams lassen das nicht zu. Aber es war das zweite Spiel der Saison. Wir müssen uns aneinander gewöhnen, unsere Chemie finden und haben noch 80 Spiele vor uns.
Und da müssen sich die Milwaukee Bucks sicher noch etwas steigern, damit auch diese Saison wieder zum Erfolg wird.
Eine Reportage aus Milwaukee von Felix Wessel. Was am Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden wurde, hatte diese Woche ausnahmsweise Bedeutung für den Sport. Es geht um den Grand Départ 2017, den Tour de France-Start in der Stadt am Rhein. Düsseldorf muss den Vertrag offenlegen, den sie mit der ASO, also dem Tourveranstalter, geschlossen hat. Geklagt hatte der Kollege Ralf Meutgens, der auch für die Deutschlandfunk Sportredaktion arbeitet, zusammen mit dem Deutschen Journalistenverband. Schon immer hatte Marie-Agnes Strack-Zimmermann Transparenz in dem Verfahren gefordert. Die Vizevorsitzende der FDP will im kommenden Jahr in Düsseldorf bei der Wahl zur Oberbürgermeisterin antreten. Der Kollege Matthias Friebe hat sie gefragt, ob sie die Veröffentlichung der Verträge nun auch als Erfolg für sich versteht.
Nein, das ist nur eine Bestätigung, dass, wenn ein Oberbürgermeister Transparenz verspricht, er sich auch daran halten sollte. Herr Geisel hat auf einen Antrag unsererseits als FDP-Fraktion die Verträge bitte auf den Tisch zu legen, nicht reagiert und sich hinter Herrn Prodom, den Organisator der ASO, verschanzt nach dem Motto, das berührt die Rechte Dritter, deswegen könne er das nicht. Insofern ist es eine Bestätigung, sowas gehört in die Öffentlichkeit, es geht schließlich um Steuergelder.
Er hat jetzt auch nochmal gesagt, Thomas Geisel, der Oberbürgermeister, dass er das begrüßt, die Entscheidung, und dass er es auch zeitnah veröffentlichen will, weil er das eigentlich schon immer gewollt habe, nur die Tour das eben nicht sozusagen gestattet hätte.
Ja, das ist jetzt natürlich ein Schritt nach vorne, die Flucht nach vorne, das sei ihm erlaubt, ändert aber nichts daran, dass er sich hinter Herrn Prodom versteckt hat, der übrigens als Organisator unmittelbar einen Tag nach Ende des Grand Départ verschwunden war und sich um die nächste Stadt gekümmert hat. Wenn man von der Tour de France spricht, muss man auch immer dazu sagen, es ist der Beginn der Tour de France. Die Bilder der Tour de France, die sind besonders spektakulär in den Alpen, wenn die Alpenkämme erreicht werden, besonders spektakulär auf dem Weg ins Ziel, auf der Champs-Élysées, wo die Tour beginnt. Ist für den meisten Menschen völlig irrelevant, aber hat für die Stadt Düsseldorf, außer dass der Ego-Trip des Oberbürgermeisters befriedigt wurde, vor allen Dingen viel Geld gebracht bzw. viel Geld gekostet, nämlich über 8,5 Millionen.
Aber immerhin waren ungefähr 1,2 Millionen Menschen am Straßenrand und die Einnahmen für Hotel- und Gaststättengewerbe können sich, glaube ich, auch sehen lassen, oder?
Das ist natürlich immer die Frage, ob dem wirklich so war. Losgelöst davon, man kann sowas wollen, aber dann sollte man der Öffentlichkeit nicht sagen, dass es ein Plus-Minus-Spiel war und sich alles letztlich aus Spenden rekrutiert. Dieses war nicht so. Der Oberbürgermeister hat als Aufsichtsratsvorsitzender vieler städtischer Töchter und Unternehmen die Unternehmen gezwungen, Geld zu geben. Ich fange an mit der Messe. Es geht über den Düsseldorfer Flughafen, die Abfallwirtschaft. Ich könnte Ihnen ganz viele nennen. IDR und so weiter und so fort, die zahlen mussten. Und das haben die auch brav getan. Private Mittel sind so gut wie gar keine reingekommen.
Das haben Sie ja auch schon ein paar Mal gesagt in den letzten Jahren und diese Aufzählung gemacht. Jetzt wird dieser Vertrag hier offengelegt. Was versprechen Sie sich denn davon, dass dadurch noch bekannt wird?
Nein, im Grunde genommen wird ja nur noch mal klar, was die Sause gekostet hat. Und das ist, wie so häufig bei Großveranstaltungen, es auch ein Knebelvertrag war. In dem Moment, als der Oberbürgermeister diesen Vertrag hat unterschreiben lassen, war klar, dass wir aus der Sache nie wieder rauskommen, es sei denn, und das wollte Gott verhüten, es zu einem Terroranschlag kommt. Das heißt, er hatte in dem Moment überhaupt keine Chance mehr, sich irgendwie zu bewegen. Ganz ärgerlich ist, dass er den Vertrag bereits unterschrieben oder hat unterschreiben lassen. Er hat ihn nämlich nicht persönlich unterschrieben, dass das Ganze nur dann stattfindet oder beziehungsweise, dass diese ganze Sache auf den Weg gesetzt wurde, bevor der Rat informiert wurde. Es war angedacht, es gibt einen Vorvertrag, wir diskutieren darüber, stimmen ab und dann wird unterschrieben. Er hat es aber vorher gemacht. Als das also in den Rat kam, war klar, dass die Stadt Düsseldorf aus diesem Vertrag nicht mehr rauskommt. Und das geht einfach nicht. Ich hatte Gelegenheit mit einer Kollegin vom Wirtschaftsausschuss, Frau Lehmhaus, mir diesen Vertrag anzuschauen. Und dieser Vertrag ist, wie er ist. Wenn er einmal unterschrieben hat, sind Sie Gefangene dieses Vertrages. Und das ist ja auch die Idee von Herrn Prodhomme gewesen.
Das heißt, Sie erwarten jetzt nicht, wenn der Vertrag öffentlich wird und wenn da noch der ein oder andere mehr durchblättert, dass da noch die ein oder andere Leiche im Keller des Tourstaats gefunden wird?
Also ich freue mich vor allen Dingen, dass der Deutsche Journalistenverband geklagt hat. Es geht hier schließlich auch um Informationsrecht seitens der Presse, dass die Öffentlichkeit und die Presse oder umgekehrt die Presse und damit die Öffentlichkeit informiert wird. Was wird dort unterzeichnet? Ob dort Leichen im Keller sind, das darf jetzt der Deutsche Journalistenverband ausgraben. Auch ohne Leichen haben wir das immer abgelehnt und wir fühlen uns auch bestätigt dahingehend, dass es im Nachhinein, wenn Sie heute Menschen fragen, wo war denn der Beginn der Tour de France und wann war der wo, dass Ihnen keiner antworten wird. Das heißt, noch einmal, man kann sowas wollen. Dann soll man sich hinstellen vor die Steuerzahler, soll sagen, Leute, das kostet eine Menge Geld, das kostet 8 bis 10 bis 12 Millionen Euro. Ich will das aber, ich möchte das. Dann kann man das durchziehen, wenn man eine Mehrheit hat. Aber so zu tun, als ob ein solches Event nichts kostet, vor allen Dingen den Steuerzahler nichts kostet, das geht einfach nicht und das ist unseriös.
Sie wollen im kommenden Jahr gegen Thomas Geisel antreten bei der OB-Wahl. Würden Sie denn, wenn Sie Oberbürgermeisterin würden, sich auch für solche Sportgroßereignisse erwärmen können in Düsseldorf?
Das kommt immer darauf an. Es muss alles auf den Tisch. Man muss genau schauen, ist es sinnvoll oder nicht. Wenn es jetzt einen Schritt weiter geht, zum Beispiel um die Bewerbung des ganzen Rheinlandes, Ruhrgebietes, um die Olympischen Spiele 2032, dafür kann ich mich ausgesprochen erwärmen, weil es damit auch eine Investition in die Infrastruktur ist, was bei den Olympischen Spielen interessant ist. Das war bei der Tour de France nicht. Es war keine Investition, kein Mehrwert für die Stadt. Zum Beispiel, dass Straßen hergerichtet werden mussten oder Brücken. Im Gegenteil, wir mussten noch enorme Umbauten und Sicherheitsmaßnahmen in die Hand nehmen und dafür bezahlen. Jedes Event hat seine eigenen Reize, jedes Event seinen eigenen Preis. Und insofern muss es immer abgewogen werden. Ich hätte als Oberbürgermeisterin den Grand Départ abgelehnt. Übrigens ist die ASO schon mal an die Stadt herangetreten, als der Oberbürgermeister Elbers hieß und seine Stellvertreterin Strack Zimmermann. Da haben wir das schon dankend abgelehnt. Und dann kam Herr Geisel, der sich offensichtlich da sehr wohl fühlte und hat es eben durchgeführt. selbst, muss man schon sagen, mit den Mehrheiten von Rot-Grün und leider auch der AfD, die das mitgetragen hat, muss jeder wissen, wie er damit klarkommt.
Jetzt haben Sie Olympia schon angesprochen, da muss ich nochmal nachfragen. Auch Christian Lindner hat sich hier schon im Deutschlandfunk stark gemacht bei uns für die Spiele in Nordrhein-Westfalen, so es irgendwann mal eine Bewerbung gibt. Auch da gibt es immer den berühmten Host-City-Vertrag, auch der ist ein großes Geheimnis. Der müsste ja, wenn ich das Urteil richtig verstehe, dann aber auch in Teilen zumindest öffentlich gemacht werden. Was ist, wenn man beim IOC sagt, dann gehen wir lieber woanders hin?
Also das Gute an den Olympischen Spielen ist ja, dass es ja nicht Düsseldorf alleine betrifft, sondern da hat sich ja eine ganze Region beworben oder wird sich bewerben, nämlich sozusagen von Köln, sofern Köln mitmacht, bis rauf tief ins Ruhrgebiet. Die Olympischen Spiele sind eine große Chance als Sportevent und gleichzeitig als Bekanntmachen der Region und als Investition auch in die Infrastruktur des Ruhrgebietes.
Das ist mir klar, Frau Strack-Zimmermann, das auch mit den Sportstätten. Aber meine Frage war eher, wenn das IOC sagt, okay, in Nordrhein-Westfalen oder auch in Deutschland ist die Gesetzeslage so, wir müssen den Vertrag offenlegen, dann gehen wir lieber in ein ganz anderes Land, dann sparen wir Deutschland aus. Würden Sie dann sagen, Transparenz ist Ihnen trotzdem wichtiger oder eben, dass dann im Zweifelsfall doch lieber mal die Spiele kommen und es diesen Infrastrukturmotor gibt, den sich alle ja so versprechen?
Ja, ich glaube nicht, dass die Alternative, die Sie gerade genannt wurden, dass es die ist. Ich glaube auch, dass die Organisatoren großes Interesse haben, in ein Gebiet zu gehen, wo man unter dem Thema Nachhaltigkeit bereits eben sehr viel Sportstätten hat, also nicht alles neu bauen muss. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin für Transparenz. Ich bin sicher, dass der IOC große Probleme haben wird, noch Spiele für die nächsten Jahrzehnte, ich rede jetzt auch auf die Zeit weit darüber hinaus, bis ins Jahr 2040, Probleme haben wird, in der westlichen Welt, wenn man nicht gerade in Länder geht, denen das alles wurscht ist, in der westlichen Welt Spiele zu implementieren, die Nachhaltigkeit nachzuweisen, wenn sie nicht größere Transparenz herstellt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass unsere Kinder und Enkel damit anders umgehen werden als unsere Eltern und Großeltern und das ist auch gut und richtig so.
Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei uns im Deutschlandfunk im Gespräch mit dem Kollegen Matthias Friebe. Armin Harit hat für Schalke gerade das Führungstor gegen Augsburg erzielt. 3:2 für Schalke inzwischen. In der Tabelle der Handball-Bundesliga verlieren die Rhein-Neckar-Löwen am 11. Spieltag langsam den Anschluss nach oben. Die Löwen mussten sich im Topspiel bei den Füchsen Berlin mit 22:23 geschlagen geben. Christian Riedel.
Auch im 6. Anlauf haben die Rhein-Neckar-Löwen aus der Berliner Max-Schmeling-Halle nichts Zählbares mitnehmen können. Das 23:22 der Füchse Berlin gegen die Gäste aus Mannheim stand allerdings buchstäblich bis zur letzten Sekunde auf des Messers Schneide. Dann aber war Berlins Torhüter Milos Savljev da und konnte den letzten Wurf der Gäste entschärfen. Zuvor hatte Hans Lindberg für die Führung gesorgt, die die Füchse dann auch hielten. Zur Halbzeit stand es in der ausverkauften Halle von 9.000 Zuschauern 12:10. Dann zogen die Berliner in der zweiten Hälfte sogar auf 4 Tore davon. Aber die Rhein-Neckar-Löwen kamen noch einmal ran, hätten es fast geschafft, aber fahren nun doch mit leeren Händen nach Hause.
Und ein zweites ebenso enges Handballergebnis aus der Liga gab es in Leipzig bei der Partie der Leipziger gegen Magdeburg. Raimo Hinsdorf.
Wieder ein Krimi in Leipzig, wieder ein Tor fast in letzter Sekunde. Daniel Pettersson, der Schwede, ist diesmal der Matchwinner für den SC Magdeburg. Er traf zum 26:25 von rechts außen mitten hinein ins Leipziger Handballherz. Von Beginn an aufmerksame Deckungsreihen, viele Ballverluste zunächst auf beiden Seiten. Magdeburg zur Pause mit 12:11 vorn. Die Führung wechselte im zweiten Abschnitt hin und her. Leipzigs Weber mit starken Würfen aus der zweiten Reihe. Aber der SC Magdeburg blieb im Geschäft. Und Daniel Pettersson trifft für die Magdeburger zum Siegtreffer, nachdem die Leipziger 2,5 Minuten vor dem Ende noch mit 2 Toren geführt hatten.
Und wie das im Handball so ist, findet gelegentlich auch parallel direkt die Champions League statt. Und in dieser Handball-Champions League bleibt der THW Kiel weiterhin ungeschlagen. Christine Pilger.
Zahlreiche Fehlwürfe, einfache Tore. Es war kein Handball-Hochgenuss, den die beiden Teams in Saporoschje zeigten. Vor nicht ausverkaufter Kulisse in der kleinen ukrainischen Halle ging die Kieler Mannschaft von Trainer Philipp Jicher mit einer 2-Tore-Führung in die Halbzeitpause. In Hälfte 2 war der THW Kiel eigentlich komplett spielbestimmt, bis 7 Minuten vor Schluss die Gastgeber auch dank einiger Torhüterparaden bis auf einen Zähler rankamen. Am Ende feierten die Kieler trotzdem einen verdienten 30:27-Sieg und bauen dank des Sieges bei Saporoschje ihre stolze Bilanz in der Gruppe auf 11:1 Punkten aus.
Für beide Hockey-Nationalteams ging es an diesem Wochenende um die Olympia-Qualifikation. Beide haben ihr Ziel erreicht. Jan Wochner.
Mission erfolgreich abgeschlossen. Und das ganz ohne Wackler. Deutschlands Hockeydamen lösten ihr Ticket für Tokio mit einer Gala-Vorstellung. Nach dem 2:0 im Hinspiel hieß es zum Ende des Rückspiels sogar 7:0 gegen Italien. Deutschlands Herren zogen ebenfalls fast mühelos nach. Auf das 5:0 im Hinspiel folgte ein eher glanzloses 5:3 gegen Österreich. Auch wenn Deutschlands Hockeynationalmannschaften die Qualifikation für die Olympischen Spiele erst über den Umweg Ausscheidungsspiele geschafft haben, in Tokio werden die deutschen Teams zu den Medaillenkandidaten gehören.
Alba Berlin hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Der Hauptstadtclub bezwang am Abend Ratio Farm Ulm mit 109:89 und feierte damit den 5. Sieg im 5. Ligaspiel. Es ist ein großes Jubiläum, das die Bundesrepublik kommende Woche feiert. 30 Jahre Mauerfall. Auch für den Sport in Ost- und in Westdeutschland eine Zäsur. Aus der Zeit damals schlummert im Deutschlandfunkarchiv ein Schatz an Zeitdokumenten in Form von Interviews und Beiträgen. Zum Jahrestag haben wir für das Sportgespräch schon heute Abend um 23.30 Uhr einige aufbereitet. Zum Beispiel ein Sportgespräch 4 Monate nach dem Mauerfall mit dem mächtigsten Sportfunktionär der DDR. Manfred Ewald. Im Gespräch negiert er den Auftrag, die Erfolge des Leistungssports für die internationale Anerkennung der DDR einzusetzen.
Und dann muss ich Ihnen noch sagen, dass wir nicht einen Auftrag hatten von niemandem, nun die Kraft des Leistungssports für den Kampf um die internationale Anerkennung einzusetzen. Das hat sich einfach ergeben. Wir waren nach Anerkennung durch die internationalen Sportorganisationen, durch das Internationale Olympische Komitee in der Lage, mit unseren Mannschaften im Ausland aufzutreten, mit unserer Flagge, mit der Hymne, mit dem Buchstaben DDR. Und natürlich trug das automatisch dazu bei, die DDR bekannt zu machen und half der Außenpolitik. Dazu gab es keine Befehle, keine Weisungen. Das ergab sich aus der Praxis unserer Arbeit heraus. Natürlich haben unsere Außenpolitiker diese Dinge erkannt und haben das nicht ungern gesehen.
Im Jahr 2000 wurde Manfred Ewald wegen seiner Mitverantwortung am systematischen, flächendeckenden Doping zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das nur eine von vielen Stimmen, die im Sportgespräch heute Abend zu hören sind. Es ist beim 2:3 zwischen Augsburg und Schalke geblieben. Augsburg verliert also zu Hause. Der Spielbericht liegt uns noch nicht vor. Morgen früh können Sie natürlich im Deutschlandfunk alle Berichte des Wochenendes in den Informationen am Morgen hören. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.